Fragen und wir starten damit das Thema 8. Ich würde gerne als erstes ein paar Punkte ansprechen, um mit Ihnen, sagen wir mal, Rahmen der heutigen Sitzung abzustecken. Das heißt insbesondere, wie weit und tief wir bei dem Thema heute einsteigen und damit auch ein bisschen klären, welches Prozedere wir für die Zukunft beabsichtigen oder einplanen sollen. Es ist ja jetzt fast keine Bemerkung wert, dass wir uns mit dem Thema befassen, bevor der ISB das Diskussionspapier veröffentlicht. Und ich sollte gleich zu Beginn sagen, dass im Gegensatz zu dem, was in den Unterlagen steht, wir Ende letzter Woche erfahren haben von Herrn Edelmann, dass es derzeit so aussieht, als ob das Diskussionspapier Mitte April veröffentlicht wird. Das ist also etwas deutlich später, als ich mit den Papieren hier noch dachte, was auch leider die Vorschläge bezüglich Vorgehen, Zeitplan deutlich über den Haufen wirft. Ich weiß nicht, ob Sie denken, dass das auch insgesamt jetzt für heute oder für die nächsten Sitzungen das alles verändert oder verschiebt. Kurz gesagt, es war ja, weshalb wir heute darüber sprechen, angedacht, dass Sie als Fachausschuss sich rechtzeitig, also auch vorzeitig mit dem Thema befassen, um einfach bei der Diskussion, die bei EFRAG beispielsweise ja auch schon läuft, Schritt halten oder jederzeit auskunftsfähig oder meinungsfähig sein zu können. Ansonsten gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Grund zu sagen, wir brauchen gerade bei dem Thema mehr Details, die wir erst mit dem Diskussionspapier dann sehen, um uns wirklich eine Meinung bilden zu können oder um wirklich viele, viele Aspekte tiefer gehend zu diskutieren. Ja, ich habe vorgesehen, so ist aus den Unterlagen ja auch zu erkennen, dass ich heute auf Basis zweier Papiere, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, die nicht öffentlich sind, ein bisschen mehr über die Eckpunkte oder ein paar Details über das künftige Modell erkennen können. Und ich würde zumindest einige der Sachen herausheben, ansprechen, in der Hoffnung, dass wir damit vielleicht so die ersten Eckpunkte ein bisschen tiefergehend diskutieren können oder zumindest ein bisschen mehr Verständnis über das, was das ISB vorschlagen will, entstehen kann. Und letztlich würde ich dann also auch gerne mit Ihnen noch klären, wie wir in den nächsten Sitzungen damit umgehen, beziehungsweise, und die Frage ist ja auch wichtig, ob und wie wir schon jetzt die Arbeitsgruppe einplanen können, die ja nach Ihrem Wunsch dann auch tätig wird. Deswegen wäre erstmal die Frage, haben Sie jetzt zum Vorgehen, was heute angeht, irgendwie noch Anmerkungen oder andere Vorschläge? Das heißt, dann gehen wir erstmal ins Thema und weiteres Vorgehen sprechen wir am Ende durch, ja? Gut, dann bitte ich Sie zunächst mal diese Unterlage 08, das ist die von mir erstellte, zu nehmen. Ich habe, um das Thema mal so ein bisschen greifbar zu machen, hier die Eckpunkte oder nennen wir es auch mal Schwerpunkte des Modells mal aufgelistet und anhand der Präsentation, die uns das ISB eben freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, auch so ein paar Fakten aufgelistet. Das ist also die Tabelle in meiner Unterlage. Und ich würde gerne parallel jetzt mit Ihnen einige der Folien aus der ISB-Präsentation durchsprechen, beziehungsweise einfach das, was da drin zu sehen ist, mit dem, was ich dazu sagen kann, erläutern. Aber ich bitte vor allem auch darum, ob Sie auf der Basis mehr Erkenntnisse haben oder auch andere Erkenntnisse oder ob Sie auch der Meinung sind, weitergehen kann man eben nicht, wenn man kein Diskussionspapier kennt. Also das erste Thema Hintergrund und Zielsetzung möchte ich jetzt vielleicht mal auslassen. Ich denke, das ist im Wesentlichen vielleicht klar. Zumindest meine ich, dass die Folien, die wir hier haben, das so erstmal anschaulich beschreiben. Und dazu denke ich, gibt es vielleicht im Moment nicht allzu viel Verständnisfragen. Deswegen würde ich gerne einen zweiten Schwerpunkt oder einen zweiten Abschnitt des Grundmodells jetzt etwas stärker hervorheben. Der ISB schlägt ja ein sogenanntes Revaluation-Modell oder ein Revaluation-Approach vor. Das bedeutet, dass die betroffene Position, so nenne ich es mal, also in dem Fall einfacher gesagt vielleicht das betroffene Portfolio, umbewertet wird, allerdings eben nicht zu einem Full Fair Value bewertet wird, sondern nur eine Bewertung, die das gesicherte oder im Risikomanagement gesteuerte Risiko abdeckt. Und da würde ich gerne mal prinzipiell erstmal auf die Folie 9 verweisen. Da ist ein Schaubild vom ISB und das soll einfach mal zeigen, welche Idee für den gesamten Ansatz dahinter steckt. Ohne das Makro-Hedge-Accounting-Modell würde also die Bewertung der Derivate sich, sagen wir es mal so, einseitig in der G&V darstellen. Die Bewertung mit diesem Makro-Hedge-Accounting-Modell würde also auch eine Bewertung des Portfolios in Bezug auf das gesicherte Risiko einbeziehen und wir hätten da nach der Idee des Modells, also ein Portfolio immer eine Nettoposition darstellt, hier Bewertungseffekte aus Assets und Liabilities, die sich also gegenseitig teilweise kompensieren und im Gesamteffekt dann also Bewertungseffekte oder auch Gewinne und Verluste umfassen, die sich, so wie hier farblich dargestellt, dann auf beiden Seiten oder in beide Richtungen der G&V darstellen und damit ein größtenteils ein Kompensationseffekt entsteht. Dann stellt sich die konkretere Frage, wie diese Bewertungsanpassung, das Adjustment zu ermitteln ist. Und da ist nach der Idee des ISB zunächst mal zu bestimmen, was das eigentlich gesicherte Risiko ist. Und es ist hier also weitaus dezidierter als vielleicht einfach gesagt, das Risiko ist die Zinsänderung, sondern es wird tatsächlich unterstellt, zumindest so soll es wohl im Diskussionspapier dann vorgeschlagen werden, dass das gesicherte Risiko eine bestimmte Nettozinsmarge ist. Und die Bewertung soll genau das reflektieren, dass also sich in der G&V die Auswirkung dieser Nettozinsmarge widerspiegelt. Und da hat der ISB eine Idee entwickelt, wie man diese Nettozinsmarge darstellen kann oder auch entwickeln kann. Und das ist auf der nächsten, auf der Folie 10 und auf der Folie 11 versuchsweise dargestellt, beziehungsweise in Form von zwei Grafiken. Ich denke, dass man es vielleicht mit etwas anderen Worten oder auch vielleicht ein bisschen anders beschreiben könnte. Die Nettozinsmarge ist ja im Prinzip erstmal eine Differenz zwischen einer Zinsmarge auf der Aktiv- und auf der Passivseite, also zwischen einem Asset und einer Verbindlichkeit. Und die Idee in diesem Modell ist, dass man für beispielsweise einen Kredit oder welche Art von Asset-Position auch immer zunächst mal eine Marge bestimmt, insbesondere auch die Zusammensetzung einer Marge. Das ist, was auf Folie 10 hier ganz vereinfacht dargestellt ist. Dann wird dieser Asset-Position oder diesem Darlehen die Refinanzierung gegenübergestellt. Und für die Refinanzierung wird auch ein Zinssatz oder Zinssatzkomponenten dargestellt und die Differenz ist in dem Fall die Nettozinsmarge. Und auch wenn das vereinfacht klingt, ist ein Asset und eine Liability, es ist am Ende die Zinsmarge einer umfassenden Nettoposition. Und um diese Differenz oder Marge ermitteln oder darstellen zu können, schlägt das ISB vor, dass man eine Funding Curve, also sprich die Zusammensetzung des Zinssatzes auf der Refinanzierungsseite, wie sie im Unternehmen intern auch ermittelt und gerechnet wird, darstellt. Und was jetzt hier auf der Folie, vielleicht auf der Folie 11, also in dem Diagramm etwas oder vielleicht nicht ganz so anschaulich ist, ist aber die Idee, dass man diese Funding-Marge oder diese Funding-Rate in Komponenten untergliedert. Und was vermutlich zur Diskussion gestellt wird, aber was zumindest erstmal in der Idee drinsteckt, ist, dass die Refinanzierungsrate aus verschiedenen Komponenten besteht und wenn man diese alle berücksichtigt, kommt man zu dem Saldo, der die Nettozinsmarge darstellt. Und man könnte es vielleicht vereinfacht sagen, auch so, es ist ja hier auf ganz rechts in dieser Grafik sind die Cost of Funding, also das sind sozusagen die Markt- oder die externen der externe Refinanzierungssatz gemeint. Dem müsste zunächst mal logischerweise ein bankeigener Spread aufgeschlagen werden und dem obendrauf wird nochmal ein Spread aufgeschlagen, der intern durch das Zinsmanagement ermittelt wird. Und so erhält man eine sozusagen interne Refinanzierungsrate, dieser interne Funding Deal.
Darf ich das gerade fragen? Bis dahin hätte ich nur, damit ich nicht verloren gehe, zwei Komponenten.
Ja. Also es gibt...
Man könnte das in aller Theorie auch noch weiter untergliedern, aber wir gehen erstmal davon aus, dass es zwei Komponenten sind.
Also die Idee, wenn ich das richtig sehe, ist die, dass man sagt, wenn ich zu 2% Geld aufnehmen kann und zu 5% das wieder ausgeben kann, steht mir eine Bruttomarge von 3%. Die Frage, die eigentlich aus dem Controlling gesehen dahinter steht, ist, wem stehen diese 3 zu? Ich könnte sagen, also zu 2 kann sich jeder bei uns praktisch was nehmen. Aber die Frage ist, wie viel von den dreien steht praktisch der Refinanzierungsseite zu, wie viel steht der Kundenanlageseite zu und wie viel steht im Grunde genommen keinen zu, weil er im Grunde genommen halt für andere Zwecke gebraucht wird, Overhead meinthalben oder so. Das ist eigentlich die Idee, die dahinter steht. Als die das eben bei Tech vorgestellt haben, fühlte ich mich erinnert an klassische Bankbetriebslehre, Schierenberg-Marktzinsmethode. Ja? Das ist im Grunde genommen eigentlich genau das Modell, was dahinter steht.
Dazu eine Frage. Ich meine, die Fristentransformation ist ja auch noch irgendwo drin. Weil ich kann ja, ich vergleiche hier zwei Instrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten. Wo habe ich das? Ist das einfach in dem Cost of Funding mit drin oder gibt es da irgendwelche Adjustierungen für? Oder?
Also typischerweise ist die interne Finanzierung fristenkonkurrent.
Das heißt, das wäre in diesem Beispiel die obere Klammer auf der rechten, also die ganz rechten Klammern, der obere Teil. Mhm.
Ist zwischen 2 und 3 angesiedelt schon? Oder ist das Zufall, dass das da auf den kommt?
Ja, ja. Das.
Also, ich, nach dem, was ich weiß und mein Verständnis davon ist, ist tatsächlich die Frage, erstmal, welche Zinsdifferenz am Ende das Ergebnis des Risikomanagements ist. Und das soll ja genau die Bewertung, die Revaluation nachher determinieren. Und der Ansatz ist, dass man sagt, dass wir die Refinanzierung, oder ich drücke es mal anders aus, diesen maximalen Zinssatz, der so gut wie alle Komponenten umfasst, dass die höchste Stufe ist und man durch die Komponenten, die da drin stecken, abstufen kann, welche Bruchteile dieser Marge ausgesteuert sind oder nicht ausgesteuert sind und deswegen in die Bewertung rein sollen oder nicht rein sollen. Und ob es jetzt 2 Komponenten sind, wie das hier in der Grafik aussieht oder so wie ich, als ich erklärt habe, der Meinung bin, es sind zumindest auch 3 Komponenten, so lässt sich das wahrscheinlich noch viel weiter komponentisieren und es wird höchstwahrscheinlich dann auch genau das Thema sein, ob diese Idee, die ja hier überhaupt dahinter steht, nämlich dass man einen Transferpreis oder einen Refinanzierungspreis dagegen setzt, um die Marge, die man für die Bewertung braucht, zu ermitteln, ob das ein sinnvolles Modell ist und wenn ja, wie man es denn konkretisiert.
Nein, wenn ich mal den Gedanken von Guido gestern aufnehme, du sagtest ja, als wir über die Besetzung der Arbeitsgruppe gesprochen hatten, dass es da vor allem auch wichtig ist, immer auf dem Schirm zu haben, was passiert eigentlich außerhalb des Finanzdienstleistungssektors. Könnte man sagen, ist diese Funding Benchmark Interest Curve eigentlich nichts anderes als das, was wir als interne Verrechnungspreise in Nicht-Finanzdienstleistern auch kennen. Die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich immer genau dieselbe. Ja. Man sagt, was ist im Grunde genommen praktisch also die Null-Risikolinie, ja, und was von dem wird jetzt im Grunde genommen halt zentral gesteuert und wie viel müssen im Grunde genommen die Kundenendbereiche im Grunde genommen selbst verantworten und liegt dann eben auch nicht der Steuerung durch das globale Management.
Also auch sowas wie, ich sag mal, Rohstoffbezug, wo ich keine langfristigen Einkaufsverträge habe, die ich aber für meinen Produktionsprozess doch immanent brauche. Oder?
Ja, im Sinne von Forecasted Transactions, ja. Wahrscheinlich.
Ja, das ist mal.
Wie wären Währungsdinge beim der Einnahmenseite eingefallen?
Also das Beispiel, was Sie dann mal bringen, sind so praktisch halbseitig committete Verträge, wo ich sage, ich habe bereits ein Angebot gestellt, aber noch gibt es keine Annahme dazu. Ich gehe aber davon aus, dass irgendeiner kommen wird und mich darauf festnageln. Und die Frage ist, warte ich so lange, bis einer kommt, oder gehe ich ab dem Zeitpunkt rein, wo ich sage, so, ich habe jetzt mal einen Preis eingestellt.
Im Moment ist es auf der Verkaufsseite, aber das müsste doch auf die Einkaufsseite gehören.
Gleicherweise, aber der Punkt ist, dass unter Pipeline-Trades werden diejenigen Geschäfte normalerweise im Banksektor gefasst, wo ich sage, da liegt praktisch ein widerrufliches Commitment der Bank vor.
Okay. Ja, ich versuche das jetzt zu transferieren, was du es auf Corporate-Ebene eben hast.
Aber da gibt's
das wäre im
praktisch
Prinzip
genauso, ja.
Also ich gehe auch davon aus, dass man das so transferieren kann. Es ist da der ISB ja das Modell zunächst mal nur auf Banken projiziert und eben nur auf eine bestimmte Art von Zinsrisiko, ist über solche Beispiele da möglicherweise gar nicht diskutiert worden. Also mir sind das nicht bekannt. Es wird tatsächlich hier oft vom Bankgeschäft gesprochen oder und Beispiele aus dem Bankgeschäft gebracht.
Der Unterschied zu Cashflow Hedge Accounting besteht darin, dass ich gar kein individualisiertes, greifbares Geschäft habe. Also ich meine, wenn ich geplantes Geschäft habe, das ist... Also, Herr Große, Sie sagten Werbemaßnahmen. Pardon, wenn ich Sie damit jetzt einfange. Aber eine Werbemaßnahme könnte ich doch vermeintlich auch, wenn es geplantes Geschäft ist, über einen Cashflow-Hedge absichern.
Deshalb war ich von den Kunden hergekommen, wo ich als Lufthansa weiß, dass ich hoffnungsvollerweise fliege. Ich aber natürlich nicht weiß, mit wie vielen Leuten. Und ich weiß, dass die im Zweifel in Dollar abrechnen. Und insofern weiß ich, dass ich im Zweifel im Laufe der Zeit so und so viel Dollars um die Ohren kriege.
Aber das sind doch dann geplante Umsätze?
Das ist die geplante Umsätze, ja. Aber geplante Umsätze sind ja eben nicht fest. Was ich mit der Währung mache, muss ich vorsichtig sein, aber, um nicht zu weit zu gehen.
Aber die kann ich ja bisher auch schon sichern. Also ich versuche einfach nur jetzt zu überlegen, wo ist denn das toll? Also
Cashflow-Hedges.
Ja, mit Cashflow-Hedges, ja. Deshalb sage ich, ich habe bisher...
Bei Banken ist das schwierig und das Asset Liability Management fängt schon an, oder die stellen ja intern die Fundingkosten den Kreditbereichen zur Verfügung. Das ist quasi das Pricing, was mindestens verdient werden muss für die Kreditbereiche, um darüber hinaus eine Marge zu erzielen. Also quasi ALM committet schon einen Preis und wenn jetzt der Marktbereich besser abschließen kann, hat er halt mehr Marge verdient oder weniger. Und da beginnen schon Absicherungsstrategien, ja, weil quasi das Asset Liability Management schon Dinge, Transaktionen, die kommen werden, einplant. Genauso werden häufig große Rahmenverträge geschlossen und die werden dann unter den festgelegten Konditionen dann auch gezogen. Also dann im Rahmen von Kreditlinien. Auch das wird geplant und abgesichert.
Du kannst das vielleicht so vergleichen. Also in der Logik von IAS 39 wären das in der Tat alles Cashflow-Hedges. Aber sie werden behandelt, als wären sie bereits kontrahiert. Das heißt, du nimmst eigentlich eine Forecast-Transaction, die wie gebucht und damit eben praktisch einem Fair-Value-Risiko ausgesetzt.
Ich wollte gefragt haben, was das Sternchen mit der Interaction with Conceptual Framework must also be considered an dieser Stelle heißt. Hat das was damit zu tun, ob ich das schon buche oder nicht?
Ja, und vor allem, ob es als Asset gelten kann oder nicht, denn es führt ja bei der Anwendung dieses Modells dazu, dass ich einen Bilanzeintrag habe für etwas, was nicht bilanziert wird und gegebenenfalls nicht die Definition eines Asset erfüllt. Und damit ist die Frage, wie so ein Bewertungseffekt, der dann ja in der Bilanz abgebildet wird, wie der mit dem Framework vereinbar ist.
Es gilt genauso für die Passivseite. Wenn Equity als Funding herangezogen wird, dann würdest du faktisch im Grunde genommen sagen, ich betrachte das wie eine festverzinsliche Liability. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu dem Gedanken, dass dann Residuum ist, was eigentlich nicht bewertet werden soll. Also
es fliegt uns einiges um die Ohren.
Yes. Vielleicht ist hier auch schon mal der Punkt, wo man darauf hinweisen sollte. Ich hatte es, glaube ich, gestern auch schon mal gesagt. Was man ein bisschen im Auge behalten muss, ist, das ist gerade nochmal rausgekommen. Banken, soweit ich es weiß, sind halt eher auf der Fair-Value-Seite, da wird gesteuert, bei den Corporates ist mehr Cashflow. Man sollte all das, was jetzt hier vorgeschlagen wird, man sagt ja immer, das ist nur Zins, nehmen wir mal als Beispiel, aber es ist halt ein Fair-Value-Hedge-Modell. Und bei den Corporates sollte man sich überlegen, ob das weiterhilft, ob das bei den Cashflow-Hedges hilft. Und wenn nicht, sollte man vielleicht beim Board sagen, wenn man meint, man bräuchte sowas bei den Corporates, dass das ein bisschen kurz gesprungen ist, weil das den Corporates halt nicht hilft.
Das wissen die grundsätzlich schon. Das ignorieren sie aber, um das ganz deutlich zu sagen. Das Makromodell ist schlicht und einfach ein Fair-Value-artiges Modell. Und du wirst dich erinnern, vor ungefähr einem Jahr hat EFRAG ja einen Riesenaufstand gemacht, dass man gesagt hat, wie können wir jetzt im Grunde genommen uns zu Hedge Accounting äußern. Wir haben da ein paar nicht näher genannte Banken in Europa, die ein Makro Cashflow Hedge Accounting anwenden. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall was machen. Und das Argument hat der Board dann damit abgebügelt, dass er sagt, ja, ja, wir haben ja das Projekt zum Makro-Hedging. Und damals haben wir schon gesagt, nee, nee, also ich glaube nicht, dass das richtig ist, denn euer Modell geht eben gerade nicht auf Cashflow-Hedging ein. Und die Boardmitglieder haben, der Staff, der das vorgetragen hat, wurde explizit gefragt, was hilft mir das Ganze, um wieder in die Bankenseite hineinzugehen, wenn alles das, was ich mache, nur variabel verzinslich ist. Und haben gleich gesagt, ja, dann können wir hier gleich einpacken, dann das geht nicht. Das ist ein Modell, das setzt voraus, dass ich Festsatzpositionen habe, sonst funktioniert das nicht. Und damit ist auch klar, es ist eben, wie du richtig sagst, ein Fair-Value-artiges Modell, was dann bedeutet, dass jeder, der im Grunde genommen halt unsichere Zahlungsströme fixieren will, im Grunde genommen damit nichts anfangen kann. Ich glaube, wenn wir tatsächlich an dem Board was melden, dann müssen wir aber in zweierlei Richtung melden. Das eine ist die Sache, okay, ihr habt dann nach wie vor noch das Thema, wie geht ihr mit Makro-Cashflow-Hedges um? Denn das ist ein Thema, was man einfach noch gar nicht angeguckt hat. Es gibt aber noch eine Sache, dass man sagt, gibt es nicht unter Umständen auch Unternehmen, die auch Festsatzpositionen haben im Commodity-Sektor, die auch gerne das auf Makroebene steuern wollen? Denk an unsere Energieversorger. Ja, die sagen, ich erzeuge Energie, ich kaufe Energie ein, ich verkaufe Energie, ich produziere Energie und häufig werden ja dort die Mengen dann auch in Form einer Nettoposition gesteuert.
Du hast dann Preisen, die du vereinbarst, das sind keine Fixpreise, das sind dann Indizierte, die sich an irgendwelchen Ölpreisen oder wie auch immer oder Gaspreisen, Indizes orientieren, du hast keine Fixpreise.
Aber was du fix wahrscheinlich hast, ist eine Marge. Und das ist genau das Gleiche.
Die hättest du gern.
Genau. Also du willst sie einloggen, die Marge. Denn fest sind diese ja hier im Grunde genommen auch nicht. Die Funding-Seite ist ja auch offen hier. Ja. Die Frage ist also, kann man im Grunde genommen einiges von dem, was man hier für Banken im Sinne einer Sicherung einer Marge nimmt, eben auch für Corporates in bestimmten Bereichen andenken? Und da guckt der ISB im Augenblick drauf.
Du hast dann halt nur auf beiden Seiten variable Positionen. Und das, ich weiß jetzt auch nicht, ob auf Corporate-Seite überhaupt da Bedarf besteht. Ob man zum Beispiel sagt, bei unseren Energieerzeugern, wir wollen Portfolien von Einkaufsverträgen oder wie auch immer irgendwo zusammenfassen.
Eine Aussage zumindest mal eines Corporates, ja. Bei Tech hat GDF Suez vorgetragen und die haben das eindeutig bestätigt, dass die eine Makro Steuerung machen. Vielleicht ein Punkt, der glaube ich hier in diesem Moment ganz wichtig ist, der bei dem Überspringen von ein paar Zwischenfolien dann vielleicht leicht untergegangen ist. Es geht hier nicht mehr um Hedging. Es geht nur noch um Risikosteuerung. Ja, deswegen ist das Ganze echt eine... Ist das eine brandgefährliche Angelegenheit? Das Projekt heißt nach wie vor Accounting for Macro Hedges oder Macro Hedge Accounting. Aber der Board sagt relativ deutlich, es geht gar nicht um Hedging. Es geht um Risikomanagement. Abbildung. Es geht um die Abbildung des Risikomanagements, exakt. Und ob das was mit Hedging zu tun hat, ob das etwas mit Ausweitung von Risiken zu tun hat, am Ende des Tages soll eine Marge stabilisiert werden und die soll gezeigt werden. Das ist eigentlich die Grundidee, die dahinter steht. So, und genau da hängen wir jetzt im Grunde genommen dran. Wir haben uns echt über Absicherungsvorgänge mal in irgendeiner Form Gedanken gemacht und mittlerweile haben wir uns also komplett davon entfernt. Es geht wirklich um Risikosteuerung.
Aber Hedging ist für mich auch Risikosteuerung. Ich glaube, wo ich dir zustimmen würde, wäre dieses Thema, was wir immer kurz gestreift haben. Hedging im eigentlichen Sinne ist, ich sage jetzt mal im Accounting-Sinne, das meine ich eigentlich im Sinne, ist eben halt, dass ich wirklich auch nur die gehedgte Position und da die Wertänderung nehme. Das war eben die Diskussion, oder nehme ich komplett, das, obwohl ich jetzt nur 60% absichere, aber ich nehme das komplette Risiko, das ich absichere, nehme ich mit rein. Da hätte ich jetzt auch schon mal gesagt, naja, das ist jetzt eigentlich nicht mehr Hedging im Accounting-Sinne, wie man es kennt, wo wir gesagt haben, man hat wirklich eine 1-zu-1-Beziehung zu dem Thema. Wobei man da auch nochmal die Frage stellen müsste, wie läuft das eigentlich dann in der Realität? wie steuern Banken da? Gehen die da hin und nehmen wirklich das komplette Risiko, das gehedged wird, unabhängig davon, ob sie nur eine Ratio abgesichert haben? Also da würde ich auch sagen, von dem, wo man herkommt und sagt, was ist eigentlich Hedging, aber ansonsten Hedging also ist für mich Absichern von Risiko.
Gesteuert werden offene Risikopositionen, sprich am Schluss Netto-Risikopositionen. Und das bisherige Makro-Hedging krankt einfach an dieser sehr künstlichen Methodik, Ratio von einer Seite aktiv oder passiv zu hedgen und man hatte Komplexität beim Ablauf des Portfolios dann und Time Buckets. Ja. Also das war einfach vollkommen künstlich und hatte nicht viel mit dem tatsächlichen Hedge-Management, nenne ich es mal, zu tun. Ja. Deshalb geht das hier auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Meine Frage war eigentlich nochmal auf der Folie 13, dass man oft die offene Position hedgt. Aber wenn ich Folie 13 richtig verstanden habe mit der Frage, die ja nachkommt, ist dann die Frage, wenn bei der offenen Position nur einen gewissen Teil, aber korrigieren Sie sich, wenn ich nur einen gewissen Teil proportional oder wie auch immer hedge, dann ist die Frage, würde ich nur für den Teil diese, wie heißt das Ding, Revaluation Approach machen? Oder wenn ich sage, diese Marge hedge ich, dann wird alles zum Fair Value gezeigt, unabhängig davon, ob ich nur einen Teil absichere der Nettoposition. Das ist jetzt bei Herrn Große weder ein Ablehnen noch Nicken, deswegen bin ich da. Aber das ist, so habe ich es richtig verstanden. Weil, und da wäre für mich die Frage, wie läuft denn das intern bei den Banken? Wie wird das gemacht?
Ich glaube, das Bild auf der Folie 13 zeigt es ganz gut, dass ich hier auch Unmanaged Risks habe, ja, oder Teilportfolien, die gar nicht in dem Fokus von dem Hedge Management sind. Und bei dem anderen, ja, das ist auch eine Frage jetzt der Ausgestaltung und der alternativen Darstellung im Discussion Paper, wie breit man das fasst oder nicht.
Aber das Unmanaged Risk ist ja was anderes. Also wenn du jetzt irgendwo sagst, ich habe das Risiko oder was, Zinsrisiko, das und das sichere ich ab und ein anderes eben halt nicht. Das ist das Unmanaged. Aber wenn ich jetzt auf das Managed Risk gehe, dann verstehe ich jetzt 1 im Vergleich zu 2 so, dass bei 1, selbst wenn man sagt, ich manage nur einen Prozentsatz dieses Risikos, das ich absichern will, dann wird trotzdem bei der Fair Value Bewertung oder beim Revaluation 100% dieses Risikos variabel durch die G&V gebucht. Während ich in dem anderen Fall, wenn ich sage, ich hedge 70%, dann würde man sagen, ich habe nur 70% dieser Nettoposition dieses Risikos gesichert und der Rest, die 30%, die werden nicht revalued.
Ich habe die Frage schon so vernommen, ich habe nur nicht genickt, weil genau die zwei Sichtweisen der ISB hier darstellt, gegenüberstellt und nach meinem Wissen auch im Diskussionspapier zur Diskussion stellen möchte. Also es gibt genau keine Festlegung, sondern soll eher zur Diskussion gestellt werden, welche der Varianten denn bei dieser Idee eigentlich die richtige ist oder die bessere.
Also meine Frage ging auch nur dahin, wie wird eigentlich intern gesteuert?
Intern wird eigentlich eher wie unter 1 gesteuert. Denn das Blaue, was hier da ist, ist das Bankbuch im Prinzip, wo ich sage, ich unterscheide nicht in einzelne Trades, sondern grundsätzlich alle Geschäfte, die im Bankbuch drin sind, erstmal Gegenstand der Netto-Risikosteuerung. Ob dann nachher etwas abgesichert wird oder nicht, ist eine zweitrangige Frage. Aber unter Beobachtung ist mal grundsätzlich die Grundgesamtheit. Und dann guckt man nach. Jetzt kann es sein, dass es Business Units gibt, die sagen, wir haben selbst schon irgendwelche Sicherungsmaßnahmen begriffen, dann werden die natürlich ausgeklammert. Ja, du steuerst dann eben tatsächlich das verbleibende Netto-Risiko. Aber deswegen hatte ich nochmal das angemerkt. Das, was da in Klammern steht, ist das eigentlich Wichtige. Ja, unter 1 ist der Fokus auf Dynamic Risk Management und nicht auf Hedging. Das ist eben der wesentliche Unterschied. Und das haben uns die Leute vom ISB wirklich eingebläutet, gesagt, also unsere Denke im Augenblick ist so, dass wir eigentlich weg sind von dem klassischen Hedge-Gedanken, sondern wir sind wirklich vom Gegenstand der Risikosteuerung.
Wenn du dann in den 2 gehst, das war auch mein Punkt. Ja. Wenn du dann in den 2 gehst, das war mein Punkt von vorhin, dass du wirklich dann nur Teile wieder absicherst.
Ja.
Und da steht dann ja auch drüber, Focus on Hedging, dann bist du mehr wieder in dem klassischen Hedging-Gedanken, wo du Proportions, Teile ab.
Wo du eigentlich im Hedge-Accounting-Gedanken bist. Hedge-Accounting. So müsste man an der Stelle, genau.
Bei 1 gibt es halt Toleranzen, weil wenn ich, was weiß ich, am Tag 500 Neugeschäfte abschließe, dann schließe ich nicht immer zu jedem Geschäft gegenläufige Sicherungsderivate habe. Also es gibt quasi Grenzen, in denen sich das bewegt, bevor es sich wieder lohnt, die Sicherungsposition anzupassen. Insofern ist das natürlich ein dynamischer Vorgang, der nicht auch immer quasi, da ist nicht eine festgelegte Quote, sondern da gibt es Toleranzen.
Ich will den Gedanken nochmal aufgreifen, dass ich hier vielleicht ungeschickterweise ein bisschen die Grundlage weggelassen habe. In der Tat hat der ISB dem allen vorangestellt, das Modell hat nichts mit dem Hedge-Accounting zu tun, wie wir es aus IS-39 kennen und wie es in IFRS 9 ja auch wieder geregelt ist. Also das Hedge-Accounting im Sinne der bilanziellen Darstellung von Absicherungen. Und der ISB stellt auch hier, legt auch hier zugrunde, dass zunächst mal das ökonomische Hedgen natürlich etwas anderes ist als das bilanzielle Hedge-Accounting sowieso. Und jetzt kommt der Punkt, der zuletzt genannt wird, obendrauf, dass das Risikomanagement und etwas, was im Risikomanagement einbezogen ist, viel umfassender ist als das, was ökonomisch auch gehedged wird. Und das ist exakt der Unterschied zwischen der Stufe 1 oder dem Fall 1 und dem Fall 2a. Weshalb der Fall 2a automatisch ein engerer ist. Allerdings ist hier dennoch nur das ökonomische Hedging gemeint. Und ich wiederhole es gern, es ist wirklich, das Modell ist weit entfernt von dem, was wir bisher als Hedge Accounting bezeichnet haben und was als Hedge Accounting geregelt war. Das, und auch das wurde ja eben angesprochen, was nicht gänzlich neu ist und auch nicht unendlich anders, ist die Tatsache, dass wir bei jeglicher Überlegung, wie wir es bilanziell abbilden und insbesondere hier, wie wir etwas bilanziell bewerten, wir natürlich immer wieder darauf zurückkommen, dass wir uns mit etwas befassen, was eine Bilanzposition darstellen muss. Und damit ist ein Kritikpunkt, der aus Ihrer Reihe auch immer wiederholt wurde, der Fokus ist immer wieder auf Bilanzposten, auf Verträge, auf Instrumente und niemals auf Cashflows. Das vielleicht Neue hieran ist nur, dass die Aggregation eine ganz andere ist. Also um Bewertungseffekte zu ermitteln, die man dann wiederum in einem Bilanzposten bucht, der in dem Fall neu ist bzw. zusätzlich ist und keinem vorhandenen Bilanzposten zugeschlagen wird, um das zu ermitteln, wird jetzt eine ganz andere Betrachtungsweise angelegt. Ja, sowohl wie man das Risiko quantifiziert, als auch wie man die Basis für die Quantifizierung, das Portfolio oder die Unit of Account oder wie auch immer, wie man die schneidert oder zusammensetzt. Aber letztlich muss man sagen, es geht um eine bilanzielle Darstellung und damit geht es auch immer um eine Bewertung, die sich in der Bilanz niederschlagen muss. Ja. Nur dass man sich hier wenigstens vom Bilanzobjekt oder vom Bilanzposten jetzt noch mehr löst, als es bisher der Fall war. In dem Sinne würde ich auch nach dem, was man hier über das Modell weiß, bestätigen, dass es auf eine Bewertungslösung hinausläuft, die entsprechend ein bisschen nach Fair Value Hedge riecht und weniger nach Cashflow Hedge. Wobei, wenn man es wiederum auf das bilanzielle Hedge Accounting bezieht, ist ja das Cashflow Hedge Accounting an sich auch nur eine Bewertungsfrage, nämlich eine Nichtbewertung bestimmter Bilanzpositionen, dafür eine Verschiebung der Bewertung der Derivate. Aber ökonomisch gesehen sind es immer noch zwei gänzlich verschiedene Richtungen. Ja.
Kommen wir ja sehr wahrscheinlich, und wir haben es ja auch gerade gesagt, noch, ich glaube, man sollte immer wieder backtesten, und wenn es so ist, dass wirklich bei den Corporates da auch ein Bedarf ist, Cashflow-Hedging in Portfolien zu betreiben, müsste man eigentlich hier immer wieder die Frage stellen, ist dieses Modell darauf anwendbar und hilft das? Oder muss man sagen, nein, am Ende habe ich nur ein Portfolio-Modell für Fair Value-Risiken.
Ich gehe an der Stelle jetzt mal einen Schritt weiter. Wir waren ja stehen geblieben bei der Frage, welche Eligible Items in diesem Modell Anwendung oder zulässig sein könnten. Und nachdem die Frage der Pipeline Trades, es ist eine mit einer anderen Bezeichnung, wird hier auch nochmal verwendet, was ganz einfach gesagt ein bisschen in die gleiche Richtung läuft. Es wird von Deemed Interest Rate Risk gesprochen. Also da geht es um Risikopositionen oder Risikobestandteile, die eben auch erwartet werden, aufgrund einer beim Bilanzierenden bestehenden faktischen Verpflichtung oder einer Sicht, dass bestimmte Verträge schon als bindend betrachtet werden, obwohl sie rechtlich noch nicht bestehen. Und auch hier wird die Frage aufgeworfen, ob man das Verhalten der Kunden, also insbesondere beispielsweise bei Einlagen, das wird ja im Risikomanagement berücksichtigt. Die Frage wird also hier nicht nur gestellt, ob, sondern insbesondere auch inwieweit dieses Verhalten, das Behavior, die Anwendung finden soll oder berücksichtigt werden soll. Und dann gibt es eine weitere Idee bei der Frage, was sollen eligible items sein, und das ist ein Beispiel, was immer als Equity Model Book bezeichnet wird. Es ist hier eine Grafik vorhanden auf der Folie 18, aber ich kann es vielleicht auch nochmal mit anderen Worten erklären. Es wurde die Idee entwickelt, dass auch eine, sagen wir mal, ein Return für das Eigenkapital erzielt werden muss und der gewissermaßen mitgesteuert wird. Und da hat man das Modell entwickelt, dass man sagt, also der Return fürs Eigenkapital kann ja gedanklich unterteilt werden in eine sogenannte Base Return, die etwas wie Zins darstellt, und eine Residual Return. Und um diese Base Return, was in dem Fall auch als Ziel, sozusagen als Zielgröße unterstellt wird, um diese Base Return darstellen oder modellieren zu können, wird die Idee eines Replikationsportfolios entwickelt, und das ist das sogenannte Equity Model Book. Und es wird zur Diskussion gestellt, ob diese Idee oder dieses Modell, dass man nämlich die Zielgröße, um also auch für Eigenkapital einen Return zu erwirtschaften und das im Risikomanagement hier einbezogen wird, ob man das in dieser Form mit so einem Portfolio oder Book replizieren oder darstellen kann. Mit anderen Worten, ist ein Exposure, was auf diese Art gesteuert wird, soll das ebenfalls einbezogen werden können in diese Revaluation bzw. in das Modell.
Also man muss sich klar machen, dass das ja nicht Dinge sind, die jetzt entwickelt haben aus einer Accounting-Brille, sondern das sind tatsächliche Risikosteuerungsansätze, die Anwendung finden in bestimmten Banken. Und die Frage, die jetzt hier steht, wie weit wollen wir eigentlich gehen mit der Abbildung dessen, was im Risikomanagement gemacht wird für Zwecke der Bilanzierung? Ja, so vorne in Anfangsteilen fühlen wir uns noch einigermaßen kommod, weil wir sagen, da sind wir noch relativ nah vielleicht am Geschäft, an der Transaktion, an den Verträgen. Und jetzt kommen wir im Grunde genommen immer weiter weg. Ja. Jetzt kommen erwartete Geschäfte, gibt es noch keinen Vertrag. Jetzt haben wir auf einmal Equity da mit drin. Jetzt haben wir variable Geschäfte, die wie fixe gehandelt werden und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles Steuerungsansätze, wo das Risikomanagement versucht, Variabilität und Unsicherheit irgendwo in eine rechenbare Größe zu überführen und sie dann einfließen zu lassen in das Risikomanagement. Das wird heute gemacht. Und die Frage, die gestellt wird, ist, können wir das in irgendeiner Form in der Abbildung reflektieren? Und das, was hier auf der Folie steht oder dann sich im Diskussionspapier hoffentlich wiederfinden wird, ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Versuch, das, was man vorfindet im Risikomanagement, mal abbildbar zu machen in Form der Bilanzierung. Ich hoffe, dass Sie dann auch gleichzeitig sagen, wie viele Konventionen man brechen muss, ja, damit das tatsächlich funktioniert.
Ich habe jetzt mal im Grundsatz, also vielleicht ist die Frage blöd, aber Equity ist residual, das heißt per Definition variabel. Da könnte ich ja eigentlich sagen, ich will doch gar keine Variabilitäten, will ich gar nicht hedgen, sondern worum es hier geht, sind fixe Werte. Nämlich will ja eine Fair Value Hedging machen. Jetzt gehe ich hin, habe einen variablen Posten und sage, da tue ich jetzt aber so, als wenn auch ein fixer Teil drin ist, und den sichere ich jetzt. Also da, einfach mal philosophisch, also das scheint mir irgendwo ein bisschen so von hinten durch die Brust ins Auge, und irgendwo will einem da jemand was vormachen. Aber
ich glaube, man muss eins dabei im Hinterkopf haben. Es geht nicht mehr um Einzelgeschäfte, auch wenn das jetzt hier so als Einzeltransaktion aufgetippt wird, sondern es geht immer um die Marge. Das Ziel dieser ganzen Aktivitäten ist es, und daher kommt auch der Treiber, dass die Banken sagen, ich sichere nicht einzelne Geschäfte oder Portfolios ab, sondern ich sichere mir eine Marge. Marge entsteht durch Kombination von Aktiv- und Passivgeschäft. Und beim Passivgeschäft habe ich natürlich eine theoretische Funding-Komponente durch das Equity. Das soll eigentlich auch etwas verdienen. Und die Frage ist, kann ich das in irgendeiner Form bei der Stabilisierung, bei der Absicherung meiner Marge mit berücksichtigen? Das ist die Idee, die dahinter steht. Ich gebe dir völlig recht, wenn du das versuchst, jetzt wieder praktisch aufzudröseln und dir dann die Frage zu stellen, wo ist denn da Variabilität oder sonst irgendwie oder wo ist da was Fixes, damit ich was revaluen kann, das passt alles nicht. Wenn du wirklich kommst von dem Endgedanken, die Idee ist im Grunde genommen, eine Marge zu stabilisieren und die dann auch in der G&V irgendwie zu zeigen und sich dann zu überlegen, okay, was fließt alles in diese Marge mit ein zur Steuerung. Da gibt es eben auch tatsächlich einen Finanzierungsbeitrag des Equities. Ich darf nur eins sagen, vielleicht. Vielleicht ist es etwas einfach, sich das vorzustellen mit einem Thema, was wir schon vielfach diskutiert haben, nämlich die Absicherung von Sichteinlagen oder die Heranziehung von Sichteinlagen. Das ist ja auch eine absolut variabel verzinsliche oder variable Position. Du kannst aber aufgrund von Behavioristiken sagen, dass ein Großteil halt nicht abgerufen wird und damit quasi fest ist. Und die gleiche Logik hast du hier praktisch auch, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Ja, im Prinzip sowas Ähnliches, ja.
Also da, in dem zweiten Fall würde ich dir zustimmen, ja. Das wäre ein Thema in einem anderen. Ich sehe aber einen klaren Unterschied zwischen Sichteinlagen und Eigenkapital. Und wenn ich sage, ich möchte eine fixe Marge haben, dann will ich die doch wohl für meine Anteilseigner rausholen. Das heißt, wenn ich eine feste Marge mir sichere, dann mache ich das für aktiver und passiver im Sinne von Liabilities, und dann hole ich da eine feste Marge raus, dann muss ich doch nicht hingehen, dann habe ich die feste Marge für meine Eigenkapitalgeber, dann muss ich doch nicht nur ins Eigenkapital gehen. Da fehlt mir irgendwie, da
dieses es wird ja hier mehr die Frage gestellt, muss man damit irgendwas, sollte man damit was machen oder nicht? Im Prinzip sind die Eigenkapitalunterlegungskosten der anderen Geschäfte über die interne Funding-Kurve berücksichtigt und weitergegeben. Ja, weil jedes Aktivgeschäft kostet Eigenkapital wegen der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalunterlegung. Das ist ein Punkt, der ist, glaube ich, aber relativ unstrittig. Der andere Punkt ist, ich habe quasi unverzinsliche Passiva, nämlich das EK, Pensionsrückstellungen, oh, sind die unverzinslich, weiß ich nicht, aber nicht wirklich. Ja. Das investiere ich ja auch in irgendwas auf der Aktivseite von und kann es dazu irgendwie und das steuere ich natürlich auch irgendwo mit. Ja. Aber ist das jetzt quasi das Anlagerisiko der Eigenkapitalgeber oder ist das, verdiene ich damit auch eine Marge, ist das in der allgemeinen Zinssteuerung drin, will ich da anders als, agiere ich da anders als bei anderem Aktivgeschäft?
Aber wenn dieses Modell mit dem Base Return doch tatsächlich so perfekt funktioniert, dann dürfte ich doch als Bank eigentlich dann nie einen Verlust ausweisen.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wenn ich im Prinzip eine entsprechende Marge auf mein Eigenkapital bedingt durch die Risikosteuerung, ich nenne es jetzt mal garantieren kann oder absichern kann.
Oder kann ich dann noch, also du sicherst ja nicht alle Risiken ab. Also das wird ja nicht überall gemacht. Von daher glaube ich schon, dass man da natürlich schon gewisse Schwankungen haben kann bis hin zu einem Verlust. Womit ich nur immer noch schwanger gehe und es nicht verstehe. Ich habe eine Bilanz, aktiver, passiver. Der Residual ist EK. Wenn ich die aktiver und passiver Liabilities beide ökonomisch so absichere, dass ich sage, es kommt immer eine feste Marge raus, habe ich per Definition im Eigenkapital auch eine feste Marge. Warum muss ich dann noch einen Teil des Eigenkapitals absichern und so tun, als wenn ein Teil des Eigenkapitals variabel und ein Teil fix wäre? Das habe ich nicht, vielleicht auch intellektuell überfordert, aber
weil du davon ausgehst, das ist die alte Hedging-Denke, dass man Assets und Liabilities absichert, das tut man hier aber gar nicht. Du sicherst einen Wert in der G&V ab. Das ist eigentlich die
schon. Ne? Fair Value muss ich ja schon, also was ich mache, sind hier steht immer Assets, Liabilities, ist was eine Nettoposition abgesichert.
Ja. Weil dahinter stehen eigentlich nicht die Assets und die Liabilities, sondern stehen Cashflows. Ja.
Also, okay, ich sollte man vielleicht jetzt auch nicht weiter verfolgen, aber da muss ich halt nochmal Leute fragen, ich verstehe es nicht. Für mich ist.
Aber das ist ein Punkt, glaube ich, da, wenn man das wirklich verstehen will, dann muss man tatsächlich eher nochmal sich das Papier raussuchen, Herr Große, was der Staff präsentiert hat, als sie diese einzelnen Bausteine durchgegangen sind. Und da gibt es einen extra Teil zu Equity Model Book. Es geht ja, glaube ich, weniger darum, jetzt tatsächlich die Abbildungslogik hier für das Discussion Paper zu verdeutlichen, sondern zunächst mal nochmal klar zu machen, was soll eigentlich dieses Equity Model Book? Was ist die Idee, die in der Steuerung dahinter steht? Ich glaube, wenn man das begriffen hat, dann wird es einfacher zu verstehen, was die hier vielleicht erreichen wollen, oder?
Ich glaube, ich habe es jetzt auch so rausbekommen. Wenn ich Assets und Liabilities, nehme an, Equity steht auf der richtigen Seite, dann habe ich immer weniger Liabilities als Assets. Wenn ich es komplett absichern will, um eine feste Marge zu haben, muss ich Derivate in die Bilanz nehmen, die natürlich wieder dann passiver sind, damit ich es komplett austariere. Das heißt, ich müsste eigentlich, wenn ich EK nicht mit dazu nehme als Sicherungsinstrument, ich bin jetzt in der alten Sprache, aber mal überdeckt auf Netto, Position, dann müsste ich eigentlich sagen, dann habe ich nie Eigenkapital. Das heißt also, um überhaupt Eigenkapital in der Bilanz zu haben, muss ich auch, und ich möchte mehr absichern, muss ich einen Teil des Eigenkapitals nutzen, um die Nettoposition möglichst klein zu machen.
Okay, das genau, ist also Eigenkapital ist quasi wie Fremdkapital mit einer relativ hohen Verzinsung.
Ich kann es mir jetzt auch in der Bilanz vorstellen. Ich meine, die Alternative wäre, Eigenkapital ist null. Dann habe ich auch komplett abgesichert.
Also das ist ein Modell für gutgehende Banken.
Oder sagen wir, nee, nicht null, sondern das Eigenkapital würde praktisch die gesicherte Marge dann zeigen. Das wäre ja auch dann ökonomisch, wenn ich alles abgesichert habe, wäre das ja die Lösung. Warum machen wir das nicht? Ist doch schön. Immer eine feste Marge, kein Eigenkapital, ja, Banken, kein Risiko. Es kann keine Bank.
Also wir werden mit Sicherheit auf das Thema wieder zurückkommen und wir können das auch nochmal besonders in Fokus stellen. Ist auch vorgemerkt. Ich würde an der Stelle, weil ich jetzt auf die Uhr gucke, vielleicht ich überlege, ob wir das Inhaltliche damit jetzt mal beschließen für heute, um uns nochmal kurz drüber zu unterhalten, wie wir in den nächsten Sitzungen vorgehen. Der Vorschlag, den ich Ihnen ja gemacht habe, ist, dass sobald das Diskussionspapier da ist, ich das Thema wieder mit in die Sitzung bringe. Das hatten Sie eigentlich auch schon im Vorfeld so gewünscht. Außerdem schlage ich vor, dass die Arbeitsgruppe sich zunächst zweimal trifft, und zwar immer so im Wechsel, dass zwischen ihren Sitzungen die Arbeitsgruppe tagt und dass man wechselseitig die Diskussion über die Diskussion berichten kann und dann auf die Fragen aufbauen kann. In dem Fall wäre jetzt noch die konkrete Frage, ob Ihnen das Recht ist, dass wir sagen, die erste Diskussion soll bei Ihnen stattfinden und im Anschluss an die erste Sitzung, die nach Veröffentlichung des Diskussionspapiers stattfindet, kann die Arbeitsgruppe tätig werden.
Also auf jeden Fall wird es ja nicht vor Mai sein, dann, wenn das erst Mitte, Ende April kommt, ist das so der Zeitraum, oder?
Ja, also gut, das ist jetzt, kann man natürlich nur spekulieren, wenn es der 10. April ist, kann man das in Ihre April-Sitzung mitbringen, wenn es der 20. ist, dann wahrscheinlich nicht, das müssen wir dann mal sehen, aber ich will nur so sozusagen das Prozedere mal in Theorie haben, dann lässt sich es ein bisschen leichter planen.
Ich würde gerne auf einen inhaltlichen Punkt ganz kurz eingehen. EFRAG hat weshalb auch immer, weißt du vielleicht besser, auch nochmal die Modelle aufgenommen, die der ISB verworfen hat. Wie weit müssen wir darauf eingehen? Ist das etwas, was abgehakt ist, oder hat da irgendwo einer ein Stake drin und sagt, da ist ein Modell, was mir aber eigentlich besser gefällt. Wie weit gucken wir über das jetzt, und oder das vorhin schon mal angeklungen, natürlich über die Cashflow-Hedges, aber wie weit gucken wir über den Tellerrand hinweg? Und einmal, ich meine, das kann man nicht total open-ended machen, so viel Zeit haben wir nicht oder was auch immer, aber was für Absicherungen müssten wir notfalls treffen, denn wenn die anderen dann kommen und sagen, zum Beispiel der ISB hat das und das verworfen, wir hätten aber lieber das genommen, dann können wir das ja nicht ganz ausblenden, ne?
Vermutlich nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn ich mir die Modelle so angucke, das reichte ja von, hat nur was mit Risikomanagement zu tun, hat in der Bilanzierung nichts verloren, also machen wir gar nichts, bis hin zu the sky is the limit, ja, wie du so schön sagst, also wir machen alles das, was im Risikomanagement gemacht wird und zeichnen das auch nach. So, jetzt hat man sich in irgendeiner Form, hat man abgeschichtet und hat gesagt, okay, das hier ist praktisch, ich nenne es mal in meinen Worten, eine Art Kompromiss. Ich kann mir im Augenblick schwerlich vorstellen, dass irgendeine dieser Extremsichten in irgendeiner Form auch von den Banken gutiert würden. Also ich weiß es nicht. Ja.
Also ich vermute mal, das Diskussionspapier wird genug Raum lassen, dass wir nicht verworfene Alternativen noch nachvollziehen müssen. Ich glaube, dass wir uns schon auf das Diskussionspapier konzentrieren sollten. Was mir nur wichtig wäre, was aber vielleicht schon über das Ziel hinausschießt, oder ich muss es auf jeden Fall tun, noch die Interaktion mit dem Aufsichtsrecht und welche Bewegungen dort festzustellen sind, da Verbindungen zu ziehen, weil vielleicht für die Runde nur mal als Information, da kam jetzt Anfang Januar beispielsweise ein Technical Advice von der EBA zu dem Thema Kapitalabzug von stillen Reserven, also quasi unrealisierte Gewinne, das vom Kapital abzuziehen. Und da gibt es auch ein relativ kurzes, aber interessantes Kapitel zur Sicherungsbeziehung und Hedge Accounting, wonach da steht, natürlich muss man berücksichtigen, dass es Hedge Accounting gibt und Absicherungsgeschäft und so weiter, und deshalb sei natürlich nicht der effektive Teil einer Sicherungsbeziehung, würde nicht zu Abzügen führen, aber der ineffektive Teil. Wo steckt der ineffektive Teil drin bei Micro-Hedge-Beziehungen? Im Derivat. Also ich müsste quasi mein Sicherungsderivat nehmen und dort gucken, was hat wirksam zu einem Hedge-Adjustment geführt, sich somit in der G&V neutralisiert, und was ist ein positiver Fair Value, also nur die Sicherungsgeschäfte mit positivem Fair Value, davon den ineffektiven Teil müsste ich abziehen. Das klingt erstmal logisch, aber darüber hinausgehend fragt man sich natürlich jetzt, und das ist da auch angesprochen, was ist denn im Nicht-Hedge-Accounting-Bereich im engeren Sinne, sondern was ist mit sogenannten ökonomischen Hedges, wo man zum Beispiel eine Fair-Value-Option stehen hat gegen Sicherungsderivate. Beides wird zum Fair-Value bilanziert, aber da ist keine dokumentierte Sicherungsbeziehung da. Und in der Hinsicht haben die erkannt, das ist ein Problem, aber das ist nirgends geregelt, weder beim IASB noch im Aufsichtsrecht. Also empfehlen sie den vorsichtigen Weg natürlich, wie so Aufsichtsbehörden gestrickt sind, Abzug. Sprich, man müsste stillere, also quasi unrealisierte Gewinne aus Fair-Value-Optionsgeschäften ebenso wie komplette Fair-Values aus Bankbuchsicherungsgeschäften, die nicht in einer Hedge-Beziehung sind, vom Kapital abziehen. Das würde quasi jede Bank platt machen. Also das ist absolut unrealistisch. Aber in der Hinsicht ist, glaube ich, dieses neue Makro-Hedging auch unheimlich wichtig, dazu eine dokumentierte Sicherungsbeziehung einfach zu schaffen, für das, was, wo es bisher nur ökonomische Hedges gab, weshalb ich mir an der Stelle etwas Sorgen mache um das Timing, weil EBA, Aufsichtsrecht, die preschen alle voran mit irgendwelchen Vorschriften, und hier, weiß nicht, wenn das Discussion Paper raus ist, bis es dann zu einem Exposure Draft kommt, vergehen vielleicht noch 1-2 Jahre, und bis es verabschiedet und in die Anwendung kommt, sind wir bei frühestens 2020, ja, also frühestens. Und so lange werden wir nicht Zeit haben. Und ich weiß nicht, wohin, ob man da noch Vorstoß von EBA, EU-Kommission irgendwie überzeugen kann, dass das, was da jetzt mal als Technical Advice steht, schwierig ist. Aber diese Interaktion, die muss man auch immer ein bisschen im Blick behalten.
Vielleicht noch einen anderen Vorschlag zu der Arbeitsgruppe. Wenn wir die jetzt schon ins Leben, sie ist ja im Leben und hat jetzt zwei neue Mitglieder, oder wird sie sehr wahrscheinlich haben. Mein Vorschlag wäre, nicht zu warten bis April oder Mai, weil man könnte die Gruppe jetzt schon mal zusammenrufen, um allgemeine Themen zu diskutieren, auf der Grundlage dessen, dass dieses Modell, wie es hier vorgestellt wird, in der Art ja wohl kommen wird. Also im Diskussionspapier wird nicht was vollkommen anderes stehen. Und ich denke da jetzt nochmal an mein Lieblingsthema, das einfach auch mal diskutiert wird, wie weit hilft ein solches Modell bei Hedging von Cashflow-Risiken. Weil je eher man da Anmerkungen macht, umso besser. Je länger man wartet, umso eher ist der Karren im Dreck, hätte ich fast gesagt, oder zumindest ist die Flexibilität ein bisschen weit weg. Von daher glaube ich, dass man einfach mal so die generellen Themen, sich zwei oder drei generelle Themen sucht und die Arbeitsgruppe da schon mal dran setzt, würde vielleicht helfen. Da muss man nicht warten, bis das Diskussionspapier draußen ist. Weil, also dass sich da jetzt groß was anderes ergibt, das glaube ich nicht. Also wir sind jetzt nicht auf, das sind jetzt vielleicht noch Kleinigkeiten und Einzelheiten.
Auf der anderen Seite, was hätten wir davon, wenn wir jetzt feststellen, gut, Makro-Cashflow-Hedging hat das nichts zu tun, was machen wir dann? Das können wir feststellen. Rückzumelden an den IASB braucht man es nicht, das wissen die selbst. Was ist deine Vorstellung, was wir dann machen?
Ja, das ist, dass man das IASB darauf hinweist. Und ich sage mal, wenn man Zeit gewinnen kann, bevor wir uns selbst unter Zeitdruck setzen und die Arbeitsgruppe, die Zeit können wir ja nutzen. Die Informationen liegen auf dem Tisch. Wir müssen eigentlich nicht mehr auf weitere Informationen warten. Und dass das IASB das weiß, ist ja schon mal gut. Ja. Die Frage ist, reagiert man drauf? Ich kann es nicht beurteilen. Wenn am Ende die Corporates sagen, ist kein großes Thema für uns, brauchen wir nicht. Wenn das anderen hilft, kein Thema, alles in Ordnung. Nur ich möchte sicher gehen, relativ frühzeitig, dass dem so ist. Wenn es nicht so ist, muss man im Diskussionspapier halt die Antwort geben, ist alles schön, was er hier gemacht hat, aber das hilft nur in einigen Fällen, in anderen halt nicht. Und warum sollen wir da nicht früher mit anfangen, wenn jetzt das Modell schon auf dem Tisch liegt?
Jein. Also ich kann mir erstens nicht vorstellen, dass wir tatsächlich auch in unserer Stellungnahme anschließend dazu kämen, dass wir sagen, okay, Makro-Cashflow brauchen wir eigentlich nicht, denn zumindest einige Banken haben schon gesagt, sie brauchen das. Würde mich wundern, wenn es da nicht auch Corporates gibt, die auch sagen, wir brauchen zwar in einem etwas anderen Sinn, aber auch wir brauchen in irgendeiner Form was. Die Schwierigkeit, tatsächlich das Modell zu durchleuchten, du hast recht, also die Grundmechanik, die kennen wir hier. Die Frage ist halt nur, ich meine, diese Folien, die sind jetzt gut ein halbes Jahr alt. Und wenn jetzt nochmal die zwei Monate brauchen, bis sie das Ding rausbringen, ich frage mich immer die ganze Zeit, was die da jetzt noch in irgendeiner Form schreiben wollen. Also den ersten Draft habe ich schon vor etlichen Monaten gesehen. Ich weiß nicht, inwieweit der sich jetzt verändert hat und auch aufgrund welcher Themen. Ich muss morgen sowieso mit Martin Edelmann telefonieren, kann ihn da mal fragen, kann ihn bitten, dass er vielleicht Leute mal anspitzt. Ich glaube, wir müssen nur, bevor wir jetzt praktisch eine Loose-Cannon-Diskussion starten lassen, also schon genug Robustheit haben, dass die Leute auch wirklich wissen, worüber sie diskutieren sollen. Denn ich habe auch Angst auf der anderen Seite, dass wenn wir jetzt insbesondere die Corporate-Vertreter einladen und die bei den ersten 10 Minuten merken, oh, das ist ja für die Füße, das bringt mir ja überhaupt nichts, dass die dann auch sagen, okay, dann brauche ich eigentlich die nächsten Male auch nicht mehr zu kommen. Und genau das wollten wir eigentlich nicht. Denn die kreative Idee, die kreativen Gedanken, jetzt zu sagen, versucht das mal auf eure Verhältnisse zu mappen, ist ja genau das, was
Andreas, da muss ich ehrlich sagen, das Argument kann ich nicht nachvollziehen. Wenn im Endeffekt sagst du, lass die lieber später merken, dass es für sie nichts ist als früher. Also das sehe ich jetzt nicht, dann lieber früher. Ich glaube auch nicht, dass sie sich da nicht mehr einbringen. Die Frage ist es am Ende, das muss man abwägen. Interessenabwägung und ist das wirklich ein Fall, der für mich sehr wichtig ist oder nicht. Wenn am Ende die Corporates sagen, das ist ein Thema, das für uns irrelevant ist und es ist für uns auch nicht so wichtig, für Cashflow-Hedges was zu bekommen, dass wir da jetzt versuchen, noch ein Riesenrad zu drehen, dann ist dem halt so. Und dann werden die sich auch nicht mehr einbringen. Das ist ja auch in Ordnung. Also nicht mehr in dem Maße. Dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn es dann bei den Finanzinstituten liegt und die sagen, das ist für uns wichtig und wir werden die Sachen jetzt so steuern, dass sie für uns Ich will einfach nur Zeit gewinnen und nicht warten, weil, wie du schon sagst, da wird sich nicht mehr groß was dran ändern. Warum soll man jetzt nicht schon, was generelle Dinge angeht, hilft uns das generell, hilft das den Banken, hilft das den Corporates, also ganz generell einfach mal, sich das Ding anzuschauen. Das hilft uns doch. Wir müssen am Ende sowieso antworten im Discussion, auf das Discussion Paper. Also das wäre nur mein Vorschlag, dass man die Zeit jetzt nicht abwartet, weil wenn es sich sowieso nicht mehr ändert, dann kann man auf Basis der Folien schon mal vorangehen.
Ich habe auf Herrn Große eingeredet, es eher früher als später zu machen. Er hat immer wieder versucht, mich davon zu überzeugen, es eher später zu machen. Und ich habe immer gesagt, wir brauchen nicht auf das Papier zu warten. Sei dem wie ihm wolle. Wir haben natürlich insgesamt eine vergleichsweise komfortable, wahrscheinlich Kommentierungsfrist. Auf der anderen Seite, einmal im Monat treffen ist ja sowieso nicht drin. Ich weiß nicht, wie viele Sitzungen das insgesamt werden müssen, weder bei uns noch bei denen. Und ich hätte immer gedacht, wenn man jetzt irgendwann einen guten Termin findet und wenn das Papier dann ein bisschen später kommt, denn wenn man wartet, bis das Papier da ist, dann kriegt man ja den nächsten Termin frühestens in 2 Monaten und dann fängt es wirklich an, etwas eng zu werden. Insofern dachte ich, sollte man einfach mal planen unter der Annahme, es kommt ungefähr hin und wenn es dann eben was später wird, stört es ja nicht, dann kann man trotzdem anfangen.
Im Hintergrund, dass wir jetzt eine relativ starke Besetzung haben, auch mengenmäßig, da ist es immer schwer, die alle zusammenzubekommen. Also jetzt schon mal zu planen und wenn es vor dem Discussion Paper klappt, dann sollte man es einfach machen.
Das ist auch der Grund, warum ich heute schon gerne das mal absprechen will. Und ich denke, einen Gedanken, aber das lässt sich ja auch vorher mal erklären, inwieweit sich die Arbeitsgruppe in der Lage sieht, auf einem Stand, der noch nicht Diskussionspapier ist, sich wirklich zu äußern. Ich meine, es mag sein, das wäre jetzt so eine Erkenntnis, wenn man sich trifft und sagen, also das reicht mir im Leben nicht, um eine fundierte Antwort zu geben. Das wäre schade, dann ist eine Sitzung vergeudet. Aber das kann man ja vorab schon mal klären.
Also da bin ich vollkommen bei, Herr Große, dass man der im Arbeitsgruppe nicht sagt, wir erwarten jetzt von euch schon detaillierte Antworten, sondern es geht wirklich darum, setting the scene. Genau, warmlaufen, hilft das den Corporates, hilft das den Banken? Ich glaube, dazu reichen die Informationen. Also man muss jetzt wirklich nicht ins Detail gehen. Da bin ich bei Ihnen. Also das ist sehr wahrscheinlich, da sollte man warten, bis das Discussion Paper draußen ist.
Ich würde noch gerne eine Anmerkung zu einer vorherigen Frage loswerden. Es sieht so aus, als ob der ISB im Diskussionspapier auch verworfene Alternativen darstellen will. Und wenn man die Präsentation so deutet, sind da ja auch Fragen drin, die vermutlich auch im Diskussionspapier als Fragen auftauchen werden. Und insgesamt ist das Diskussionspapier in der Natur der Sache so angelegt, dass viele Dinge als Alternativen nebeneinander gestellt werden und bei anderen wird eine bevorzugte Alternative dargestellt und eben die verworfenen auch. Also das wird recht ausführlich, glaube ich, drin vorkommen. Damit kommen wir automatisch wieder dran vorbei.
Die Fragen von EFRAG schienen mir extrem verkürzt dahingehend, OCI oder nicht, Recycling oder nicht. So weit sind wir noch nicht.
Gut, dann eine Frage noch, bevor wir ganz abschließen. Gibt es irgendwelche Indikationen, dass das Thema Versicherung, Accounting Mismatches auch mit aufgenommen wird in irgendeiner Form oder gibt es gar keine Signale in die Richtung?
Also es gibt im Zusammenhang mit dem Accounting for Macro-Hedging nichts dergleichen. Vielleicht ganz am Rande erwähnt, ist empfehlenswert, mal die Board-Agenda-Papiere für nächste Woche zu lesen. Da gibt es zum Thema Kategorisierung, Bewertung einiges. Da wird auch diskutiert über Erstanwendungsdatum und ob man auf das Versicherungsprojekt warten sollte oder besser gesagt, warum nicht.